Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag, jetzt wieder neu in Herznach. Und unser Morgenthema lautet Bäume in der Bibel. Es gibt so viele Bäume in der Bibel. Ich habe eine Auswahl getroffen und das soll auch eine Anregung sein, um mit diesem Studium und auch mit ähnlichen Studien persönlich weiterzufahren. Wir werden dabei auch gleich lernen, wie geht man an ein solches Thema heran und wie kann man sich so etwas auch selber erarbeiten. Zuerst ein paar einleitende Bemerkungen. Das Wort Baum im Deutschen lautet auf Hebräisch Etz, auf Aramäisch Ilan. Und wie man auf dem Skript lesen kann, Hebräisch Etz kommt von der Wurzel Atza. Die meisten hebräischen Wörter kann man zurückführen auf Wurzeln mit drei Konsonanten. Und Atza wird zwar im Bibelhebräischen als Wurzel nicht verwendet, dafür in einer verwandten Sprache. Hebräisch ist ja verwandt mit den anderen hamito-semitischen Sprachen, dazu gehört Arabisch, Äthiopisch, Ammonitisch, Moabitisch, Edomitisch, Ugaritisch und so weiter und so fort. Und wenn eine Wurzel im Hebräischen nicht verwendet wird, so kann man eben die Wurzeln auch in den verwandten Sprachen herbeiziehen. Hier im Arabischen, Atza heißt hart sein, fest sein. Und daraus leitet sich ab, also der Ausdruck der Baum bedeutet im Hebräischen einfach der Harte, der Feste. Das aramäische Wort Ilan kommt von der Wurzel Il oder Ul. Das Strichlein vor dem I, vor dem U, ist ein Buchstabe im Hebräischen. Aleph, das ist der Knacklaut vor einem Vokal. Also Il, Ul bedeutet stark sein, Erster sein, Führer sein. Und daraus leitet sich ab, also der Baum im Aramäischen bedeutet der Starke, der Erste, der Führer. Das aramäische Wort kommt zum Beispiel vor in Daniel 4, Vers 7. Viele wissen ja, dass Daniel 2 ab Vers 4 bis zum Ende von Kapitel 7 nicht hebräisch ist im Grundtext, sondern aramäisch. Und jetzt wird klar, warum eben der Baum in der Bibel ein Bild sein kann für eine starke Nation, für ein starkes Reich. In Hesekiel 31 können wir kurz aufschlagen. Da wird über das assyrische Weltreich gesprochen in Vers 3. Siehe, Assur oder Assyrien war eine Zeder auf dem Libanon mit schönen Zweigen, ein schattenspendender Wald und von hohem Wuchs und sein Wipfel war zwischen den Wolken und so weiter. Also ein Baum, der Schutz bietet für Lebewesen, ist ein Bild eines Reiches, das ja den Auftrag hat von Gott, seine Bürger zu schützen und für ihre Sicherheit und Gesundheit, im Notfall auch eben für die Ernährung zu sorgen. Und man versteht dann auch, warum ein Baum auch ein Bild sein kann von einem mächtigen König. In Daniel 4, 17 bis 19 haben wir ja das Thema ein Traum von Nebukadnezar, wo er dargestellt wird als ein mächtiger, schutzbietender Baum. Also nicht nur das Reich, oder ein Reich kann dargestellt werden durch einen Baum, sondern auch der mächtige Vertreter des Reiches in Daniel 4, König Nebukadnezar. Aber das Bild vom Baum wird auch verwendet in Matthäus 13, 31 bis 32 in dem Gleichnis vom Senfkorn, um das Machtsystem der Christenheit zu symbolisieren. In den Gleichnissen dort angeordnet um das Senfkorn, drei Gleichnisse sind es, da werden die negativen Entwicklungen der Christenheit vorausgesagt. Aus einem ganz kleinen Senfkorn werde schließlich ein Machtsystem entstehen. Nicht nach Gottes Wille, aber eben in prophetischer Vorausschau. Das Erstaunliche ist nämlich bei dem schwarzen Senf, der da gemeint ist, das ist diese Art, die in Israel, gerade in Galiläa, sehr verbreitet ist. Die kann dann als einjährige Pflanze eben doch die Höhe von 3 bis 4 Metern erreichen. Und weiter wird in Hesekiel 17, 23 die Zeder verwendet als Symbol für den Messias, für den König der Könige, also für den Herrn Jesus, wie er im tausendjährigen Friedensreich über die ganze Welt regieren wird. Ich schlage auf, Hesekiel 17. Und lese Vers 23. Auf dem hohen Berg Israels, gemeint ist der Tempelberg in Jerusalem, der Berg Zion, wo schon König David seinen Thron hatte. Auf dem hohen Berg Israels werde ich ihn pflanzen. Und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden. Und unter ihr werden alle Vögel wohnen, alles Geflügelte. Im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Und alle Bäume des Feldes werden erkennen, dass ich, der Herr, den hohen Baum erniedrigt, den niedrigen Baum erhöht habe. Gemeint ist, der Messias sollte zum ersten Mal kommen in Niedrigkeit als Knecht, um dann bei seinem zweiten Kommen eben der König über alle Könige zu sein. Den niedrigen Baum erhöht habe, den grünen Baum verdorren und den dürren Baum sprossen ließ. Ich, der Herr, habe geredet und werde es tun. Und gerade die Zeder, wenn man sie hier auf dem Bild anschaut, ist so ein majestätischer Baum in seiner ganzen Konzeption, Größe, Macht. Ein wunderbares Bild des Herrn Jesus als Herr der Herren und König der Könige. Aber es ist so, dass der Baum auch ein Bild ist von dem treuen Gläubigen. Und zwar eben der Gläubige, der gestärkt ist, im Glauben feststeht. Ich lese aus Psalm 1. Da geht es ja um den glückseligen Mann, der erstens nicht wandelt in dem, was die Gesetzlosen beschließen, im Rat der Gottlosen, und den Weg der Sünder nicht betritt und darauf steht, und der auch nichts zu suchen hat auf dem Sitz, da wo die Spötter über Gott und sein Wort lachen. Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Also ein Mann, der gemäß Gottes Gerechtigkeit lebt und Freude hat an der Bibel. Und von ihm heißt es in Vers 3, und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt. Und auch in Psalm 92 sehen wir, wie der Gläubige verglichen wird mit einem Baum. Psalm 92, Vers 13. Der Gerechte wird sprossen wie die Palme. Wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Und wenn man das vor Augen hat, dann versteht man auch neutestamentliche Stellen, wie zum Beispiel Epheser 3, Vers 17, viel besser. In Epheser 3, Vers 17 sagt der Apostel Paulus, im Blick auf die Gläubigen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen, wie die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Also hier wird von den Gläubigen gesagt, sie sollen in Liebe gewurzelt sein. Ebenso verwurzelt wie ein Baum, nach Psalm 1, Vers 3, der seine Wurzeln am Bach ausbreitet. Und Kolosser 2, Vers 7, dort sagt Paulus, ab Vers 6, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn empfangen habt, übrigens, wenn hier Christus zuerst genannt wird, wird der Titel betont, Christus auf Hebräisch bedeutet Messias. Also, wie ihr nun den Messias, Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Also, es geht um das Bild des verwurzelten, starken Baumes. Aber ihr Lehrer werden auch verglichen mit Bäumen. Denn ihr Lehrer haben auch eine Macht, nämlich die Macht der Verführung. Aber von ihnen wird gesagt in Judas 12, diese sind Flecken bei euren Liebesmalen, indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden hingetrieben, und jetzt kommt's. Spätherbstliche Bäume. Die sind ja von Natur her abgestorben, fruchtlos. Spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt. Also nicht nur Bäume, die einfach im Herbst quasi das Leben gewissermaßen verloren haben, sondern die durch die Entwurzelung auch völlig hoffnungslos auf die Seite gestellt sind und gar kein Leben mehr haben. Ja, so werden sie hier verglichen. Es geht heute ganz besonders natürlich um Bäume im Land Israel. Und das Land Israel ist zwar deutlich kleiner als die Schweiz, aber es ist so vielfältig. Wenn man denkt, der tiefste Punkt der Welt, hier am Toten Meer, minus 400, dann geht es aber hinauf bis zur höchsten Höhe des Hermon, 2814 Metern. Die heutige höchste Bergspitze befindet sich bereits in Syrien. Aber eben dieses Gefälle von 2814 bis minus 400, das ist ein gewaltiges Gefälle innerhalb von diesem kleinen Land. Aber dann haben wir eben Küstengebiete des Mittelmeeres mit einem eigenen Klima. Dann haben wir den Bergrücken, den ich hier anzeige, das sind die Berge von Samaria und Judäa, wieder ein eigenes Klima, bildet sogar eine Wetterscheide. Darum, ich deute hier das Gebiet von Jerusalem an, gerade hinter dem Ölberg ein ganz anderes Klima, Wüstenklima der judäischen Wüste und der Arawa, dieses Tieflandes hier beim Toten Meer. Und dann im Süden davon die Wüste Negev. Also ganz, ganz unterschiedliche Klimazonen kommen hier in diesem Land zusammen. Und dadurch gibt es auch eine Fülle von ganz unterschiedlichen Bäumen die je nach Region im Land Israel wachsen. Ich habe einfach eine Auswahl aus den so zahlreichen Bäumen der Bibel getroffen. Manche sind sehr gut bekannt, aber bergen trotzdem manche erfreulichen Überraschungen. Und dann auch manche Bäume, die eben nicht so bekannt sind, möchte ich gerne behandeln. Aber wir sehen, es geht heute sehr stark um Symbolik in der Bibel. Und wir fragen uns, was ist eigentlich ein Symbol? Man könnte ein Symbol so umschreiben. Es ist ein Bild, das vielfältige und weitläufige Gedanken und Botschaften auf eine eng begrenzte Form reduziert. Das ist ein Symbol. Und darum, wenn wir eben jetzt gerade gesprochen haben von der Zeder, sie beinhaltet so viel, weil sie eben so viele verschiedene Eigenschaften in sich vereinigt. Und jede Eigenschaft sagt uns eben etwas aus, zum Beispiel über Jesus Christus. Wenn wir die Zeder nach Ezekiel 17 als ein Bild des Messias betrachten. Aber eben, es ist so weit dieses Symbol, dass das gleiche Symbol eben verwendet werden kann, zum Beispiel für das assyrische Weltreich oder für den Vertreter des babylonischen Reiches, für Nebukadnezar oder, wie wir gesehen haben, für den einzelnen Gläubigen und so weiter. Hier ein paar Fakten über die Libanon-Zeder. Das ist die typische Zeder, die wir in der Bibel finden. Wobei, es ist so, die verschiedenen Zedern sind so eng miteinander verwandt, dass gewisse Biologen die eigentlich zusammenfassen möchten. Also der Verwandtschaftsgrad ist so besonders eng hier bei den verschiedenen Arten. Aber sprechen wir von der Libanon-Zeder, sie kann bis 50 Meter hoch werden. Und bis über 1000 Jahre alt. Und wenn man das vor Augen hat, versteht man auch gleich Jesaja 65 viel besser. Dort geht es um das tausendjährige Friedensreich. Und dort heißt es, sie werden nicht bauen und ein anderer wird es bewohnen. Sie werden nicht pflanzen und ein anderer wird essen. Denn wie die Tage des Baumes sollen die Tage meines Volkes sein. Meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände verbrauchen. Also, im tausendjährigen Reich wird es so sein, dass die Menschen normalerweise nicht mehr sterben, sondern sie werden über 1000 Jahre alt. Und hier steht, wie die Tage des Baumes sollen die Tage meines Volkes sein. Für die, die denken, heute seien wir schon im tausendjährigen Reich, also ich kenne niemanden, der eben auf dem Weg dazu ist, 1000 Jahre alt zu werden. Nein, all die Beschreibungen über das tausendjährige Reich, die passen nicht für jetzige Zeit. Das ist nach Epheser 1 eben nicht das gegenwärtige Zeitalter, sondern das zukünftige, wenn der Messias regieren wird. Der Durchmesser der Zeder kann von 2 bis im Extremfall 5 Meter reichen. Der Baum ist so typisch pyramidenförmig aufgebaut. Und durch diese mächtigen, jeweils ein bisschen abgesetzten Zweigen, voneinander abgesetzten Zweigen, wirkt er so majestätisch. Er ist immer grün. Und das spricht natürlich auch eine Sprache in Bezug auf den Herrn Jesus, dass er eben der König sein wird durch alle 1000 Jahre hindurch und sein Reich wird von keinem anderen Reich abgelöst werden. Und weiter kann man noch darauf verweisen, das Holz duftet sehr stark. Also wenn man die Gelegenheit hat, Zedernholz in der Hand zu haben, unbedingt riechen. Es ist ein spezieller Geruch. Ich liebe ihn, aber Motten hassen ihn. Und darum eignet sich ein kleines Stück Zedernholz im Kleiderschrank, um Motten zu vertreiben. Die hassen diesen guten Geschmack. Nun, im Hohenlied, Hohenlied 2, Vers 16, spricht Sulamit. Einerseits ein Bild von Israel, dem irdischen Volk Gottes, andererseits ein Hinweis auf die Gemeinde. Sulamit verbunden mit Salomo, der ein Hinweis ist auf den Messias. Und da steht in Hohelied 2, Vers 16. Sulamit spricht: Siehe, du bist schön, mein Geliebter. Ja, holdselig. Ja, unser Lager ist frisches Grün. Die Balken unseres Hauses sind Zedern, unser Getäfel Zypressen. Salomo und Sulamit, jung verheiratet. Sie wird immer noch Braut genannt im Hohenlied. 1, Vers 16, danke. Jawohl, 2 kommt eben gleich nachher. Also 1, Vers 16, danke. Sie sind in freier Natur. Und es ist so, Verliebtheit führt zu einer vertieften Liebe zur Natur. Und Sulamit sieht die Zedern und Zypressen in der Natur an, gewissermaßen als das Holz ihrer Behausung, da wo sie in freier Natur miteinander zu Hause sind. Aber diese Kombination hier von Zedern und Zypressen ist natürlich im Licht von 1. Könige 6, Vers 15 sehr interessant. Denn das Zedernholz zusammen mit der Zypresse fand eben auch reiche Verwendung beim Bau des Salomo-Tempels. Ich lese 1. Könige 6, Vers 15. Und er baute die Wände des Hauses, gemeint ist das des Tempelhauses, innen mit Zedernbrettern, vom Fußboden des Hauses bis an die Wände der Decke überzog er sie innen mit Holz. Und er überzog den Fußboden des Hauses mit Zypressenbrettern. Also die Symbolik der Zeder, die Herrlichkeit des Messias, haben wir gesehen. Was bedeutet die Zypresse? Hier, ein weiterer Baum. Die Zypresse ist eben auch ein wunderbarer Hinweis auf den Herrn Jesus. Hebräisch Berosch genannt. Es handelt sich auch um einen immergrünen Baum. Und zwar ein Baum, der ein idealer Windschutz ist. Er hat dichte, nadelähnliche Blätter. Es sind also keine Nadeln. Die Zypresse ist nicht verwandt mit Nadelbäumen, wie Rottanne oder Föhre und so weiter, sondern es sieht nur so aus von Weitem, man muss die Zypresse mal genau anschauen. Dann sieht man, das sind Blätter, aber Blätter, die nadelähnlich sind. Und eben so dicht, wie man das auch hier sieht, in einer Allee, so dicht, dass sie den Wind brechen können. Ein idealer Windschutz. Und das Holz ist gut haltbar. Übrigens hat man sehr gerne für italienische Cembali hat man Zypressenholz verwendet. Und auch das wird hier eben bei der Beschreibung von Salomos und Sulamits Behausung in freier Natur erwähnt. Und das weist hin auf den Herrn Jesus, der eben ein Schutz vor Gefahr ist. Und gerade Windschutz, wenn wir denken in Epheser 4, heißt es von ihr Lehren, die dazu führen, dass Gläubige vom Wind hin und her geworfen werden. Von jedem Wind der Lehre. Und so kann also der Wind eben gerade ein Bild sein von falschen Lehren. Der Zusammenhang ergibt sich dadurch, das Wort für Wind im Hebräischen, Ruach, bedeutet auch Geist. Und im Griechischen kann man verschiedene Wörter verwenden, aber eines wäre auch Pneuma für Wind und das heißt auch Geist. Und 1. Timotheus 4 macht klar, dass hinter falschen Lehren verstecken sich Dämonen. Die gehen auf dämonische Wirkungen zurück. Und darum sind eben Winde, können ein Bild sein von Lehren, die Gläubige verunsichern. Aber die Zypresse ist ein Windschutz. So will der Herr uns eben auch bewahren, dass wir nicht durch irgendwelche eben Einflüsse durcheinander gebracht werden. Und wenn man denkt an die vergangenen 2 Jahre, da wurden so viele Windstöße herumgeschickt. Und das hat auch viele Gläubige total durcheinander gebracht. Was hätte man tun sollen? Noch mehr sich in den Windschutz des Erlösers setzen. Die Zypresse. Ja, wenn wir schon im Hohenlied sind, gehen wir jetzt doch noch zu Kapitel 2. Und zwar der Apfelbaum. In Hohelied 2, Vers 3 spricht Sulamit über den Apfelbaum als Bild des Messias, des Herrn Jesus. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter inmitten der Söhne. Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Also, der Apfelbaum, ein Symbol für den Messias, der Schatten gibt. Wieder Gedanke von Schutz, aber hier auch noch Nahrung. Das hatten wir bei der Zypresse nicht. Aber der Apfelbaum gibt eben nicht nur Schutz vor der Sonne, die sticht, sondern eben auch eine Frucht, die sehr erfrischend sein kann. Gute Äpfel sind erfrischend. Und sie sagt, ein Apfelbaum inmitten des Waldes. Hier sieht man auf dem Bild etwas von den Wäldern in den judäischen Bergen zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Ich liebe es, in diesen Wäldern zu spazieren und ja, es ist so erholsam und eben schattenspendend, aber was man dort nicht hat, Apfelbäume, wo man sich mit Frucht erfrischen könnte. Die sind nicht da. Und darum sagt Sulamit, Salomo ist für mich ein Apfelbaum inmitten der Bäume des Waldes. Also wirklich der Einzigartige, der eben im Gegensatz zu allen anderen wirklich Frucht und Erfrischung gibt. Das ist hier der Gedanke. Und Äpfel sind natürlich als gute Fruchtzuckerlieferanten Quelle von Energie. Und das ist genau der Gedanke in Kapitel 2, Vers 5. Da sagt Sulamit, immer noch im Hohenlied, stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Und es ist natürlich so, dass eben diese Glückshormone, die ausgeschüttet werden beim Verliebtsein, das hat der Schöpfer so eingerichtet. Wir sind keine Maschinen. Aber wir haben körperliche Abläufe, die das, was wirklich seelisch und geistig in uns vorhanden ist, unterstützen. Nicht wahr? Liebe sind nicht Glückshormone. Da hat man das völlig falsch verstanden. Aber der Schöpfer hat das gegeben, dass das, was vorhanden ist, eben so unterstützt wird. Aber es ist so, dass eben diese Hormone auch dazu führen, dass es einen gewissen Stress geben kann, eine Überaktivität und sogar Veränderung der Hirnfunktionen und Schlafstörung, ist völlig normal. Und so kann also eine hohe Konzentration von Dopamin und Noradrenalin für hitzige Energie, freudige Erregung und sogar vermehrtes Schwitzen führen. Und darum sagt Sulamit, sie braucht Energie und sagt, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Aber eben dieser Energielieferant ist der Messias selbst, Jesus Christus. Gerade in geistlicher Hinsicht, wenn man mit dem Herrn Jesus verbunden ist, er ist dieser eine, der uns die nötige Energie immer wieder neu schenken will. Gehen wir weiter zu einem ebenso bekannten Baum, der Olivenbaum. Und nur als kleiner Hinweis, manche wissen nicht, dass das gleiche ist wie der Ölbaum. Das ist nur ein anderer Name im Deutschen. Ölbaum, Olivenbaum, beides ist deutsch und beides bezeichnet den gleichen Baum. Er ist auch immer grün. Und jetzt ist auch klar, warum gerade in Römer 9 bis 11 der Ölbaum, der Olivenbaum, eine so wichtige Rolle spielt. Dort geht es ja um die Frage, wie ist das mit Israel? Die Führerschaft Israels hat den Messias verworfen. Er wurde durch die Römer gekreuzigt. Und Massen im Volk haben sich den Führern angeschlossen und so Jesus Christus als Messias Israels abgelehnt. Und das führt zur Frage in Römer 11, Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Geschlecht Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Also, hier wird vom Apostel Paulus vorweggenommen, was sich in der negativen Entwicklung der Christenheit auf dem Weg vom Senfkorn zum Senfbaum ergeben hat, nämlich die Ersatztheologie, die behauptet, Israel sei als Nation von Gott auf die Seite gesetzt worden für immer. Und der Römerbrief sagt, hat Gott das gemacht? Das sei ferne. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Aber die weiteren Verse machen klar, dass Gott die Masse Israels für eine gewisse Zeit auf die Seite gestellt hat, um später eine Wiederherstellung zu bewirken. Und das wird dann ebenso umschrieben in Römer 9, Vers 29, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Das Zeugnis Israels wird verglichen in Römer 11 mit einem Ölbaum, einem Olivenbaum. Und ganz wichtig, immer grün. Und Paulus betont, all diese Verheißungen, die Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, diese Gnadengaben und Berufung Gottes, die werden nie zurückgenommen werden. Der Bund mit Abraham wird nicht irgendwie auf die Seite gesetzt oder umgedeutet. Das bleibt erhalten. Und davon spricht eben der Ölbaum als immergrüner Baum. Und ganz wichtig, wenn man Römer 11 studiert, es wird über die Wurzel gesprochen, in Sonderheit. Und was ist die Wurzel dieses Ölbaumes? Das sind die Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob, denen Gott Verheißungen gegeben hat. Eine ganze Serie von Verheißungen, unter anderem, dass ihre Nachkommenschaft, also das Volk Israel, das Land Israel bekommen soll, zum Besitz, und zwar auf immer. nicht bereubar. Und darum die Ersatztheologie sagt, Israel habe keinen Anspruch mehr auf das Land. Das sei für immer verwirkt. Und darum sei natürlich diese ganze Rückführung der Juden aus aller Welt, seit 1882 bis heute, das sei menschliches Werk. Habe nichts zu tun mit den Zusagen Gottes. Falsch. Denn diese Verheißungen geschehen an die Wurzel, Abraham, Isaac und Jakob, entspricht einem immergrünen Baum. Die Zusagen sind unbereubar. Aber man muss unterscheiden, die Wurzel, dann den Stamm und die Zweige. Über die Zweige wird ganz speziell gesprochen. Und was bedeutet der Stamm? Der Stamm steht hier für das Zeugnis Gottes auf der Erde. Und die Zweige, das sind die einzelnen Israeliten. In Römer 11 wird dann gesagt, dass eben ein Teil dieser Zweige aus dem edlen Ölbaum, dass die weggemacht wurden und Gott habe Zweige von einem unedlen Ölbaum, Olivenbaum, eingepfropft an ihre Stelle. Und damit will Paulus sagen, dass Gott eben in der heutigen Zeit der Gnade Menschen, die aus allen Nationen der Welt zum Glauben gekommen sind oder begonnen haben, sich zu dem Messias zu bekennen, die hat er eingepfropft in diesen Baum des Zeugnisses. Und so ist es eine Tatsache, dass eben die große Mehrheit in dieser Welt, die sich zu Christus bekennen, das sind nicht Juden. Zweige von einem unedlen Ölbaum, eingepfropft auf den edlen. Aber dann wird gesagt, aufgepasst, ihr Zweige. Und man muss beachten, Paulus sagt dann nicht, ihr Brüder, sondern er sagt, ihr Nationen. Er spricht also zu den Völkern. Wenn ihr hochmütig seid, Gott kann euch wieder ausreißen. Genauso wie er die edlen Zweige ausreißen konnte, um unedle einzupfropfen. Das ist etwas, was man ja normalerweise nicht macht in der Landwirtschaft, sondern umgekehrt. Also dieses unnatürliche Verfahren, das kann Gott umkehren. Und er sagt dann, dass die edlen Zweige, die werden wieder eingepfropft werden. Das heißt, die Zeit wird wieder kommen, wo Gott das Zeugnis Israel zurückgibt. Das wird geschehen nach der Entrückung. Paulus sagt nicht Entrückung, sondern er sagt, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Also wenn all die aus den Gläubigen, die Gott vorgesehen hat, dass sie zur Gemeinde gehören werden, zum Glauben gekommen sind, dann geschieht die Entrückung und dann sagt Paulus, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Gott wird diese edlen Zweige einpfropfen. Und so ist es also wichtig zu verstehen, der Stamm ist einfach das Zeugnis Gottes auf der Erde. Und dieses Zeugnis hatte im Alten Testament Israel. Und nun in der jetzigen Zeit, all die Juden, die in den vergangenen 2000 Jahren zum Glauben gekommen sind, zusammen mit all den Unzähligen aus den Heidenvölkern, die eben auch zur Überzeugung gekommen ist, Jesus ist der Messias. Aber diese Zweige werden wieder weggetan werden, bei der Entrückung, und die Edlen eingepfropft, Israel wird wieder das Zeugnis übernehmen. Es ist also wichtig, dass man den Ölbaum nicht verwechselt mit dem Leib Christi. Das ist etwas ganz anderes. Und man darf es auch nicht verwechseln, zum Beispiel mit dem Weinstock in Johannes 15. Jedes dieser Bilder muss man für sich stehen lassen, denn die überschneiden sich nicht vollständig, überschneiden sich aber nicht, sind nicht vollständig deckungsgleich. Wir gehen weiter. Und zwar kommt dazu, der Ölbaum gehört zu den sieben Arten des verheißenen Landes. Schauen wir diese an in 5. Mose 8, Vers 8. Ich lese ab Vers 7. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Talebene und in Gebirge entspringen. Und jetzt kommt es. Ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen. Ein Land von ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Dürftigkeit Brot essen wirst, in dem es dir an nichts mangeln wird und so weiter. Also, das sind die berühmten 7 Arten des verheißenen Landes. Und dazu gehört eben insbesondere auch der Olivenbaum. Zusammen mit dem Feigenbaum, Granatbaum, wenn wir von Bäumen sprechen. Also, für das Volk Israel ist der Ölbaum schon von daher von ganz besonderer Bedeutung. Und warum ist der Olivenbaum so wichtig und so beliebt? Unter anderem, weil er eben Olivenöl produziert. Und da wollen wir einen besonderen Zusammenhang herstellen zu dem Thema Gethsemane in den Evangelien. In Gethsemane hat der Herr Jesus im Gebet gerungen und das Werk der Erlösung auf Golgatha vorbereitet. Übrigens, Gethsemane ist die griechische Aussprache für Gat Shmanim auf Hebräisch. Gat heißt Presse, Shmanim Öl, Ölpresse. Also Gethsemane am Westabhang des Ölberges beziehungsweise des Olivenbaumberges. Ja, also der hebräische Name Har Zetim, das ist eben der Berg der Oliven, Olivenbäume. Ja, und dort gab es eine Ölpresse. Matthäus 26, 36 erwähnt diesen Ort namentlich. Und wie stellt man Olivenöl her in biblischen Zeiten? Dazu braucht es zunächst mal diese Ölpresse mit einem mächtigen Eselmühlstein. Das ist übrigens dieser Stein gemeint in Matthäus 17, wo der Herr Jesus dieses ungewöhnlich harte Wort spricht gegen solche, die kleine Kinder zur Sünde verführen und missbrauchen. Da sagt der Herr, ihnen wäre es besser, dass ein Eselmühlstein an ihren Hals gehängt werde und sie an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt werden. Wenn man diesen Stein um den Hals hat, nützt es nicht, Weltmeister im Schwimmen zu sein. Ja, das nur so nebenbei. Aber eben mit diesem Eselmühlstein, da an der Öffnung war ein Balken eingesetzt und da konnte man einen Esel anbinden, der dann eben im Kreis herumgegangen ist. In die Mühle hat man die geernteten Oliven hineingetan und was war jetzt da der Prozess? Dieser Stein sollte die Oliven einfach zerquetschen. Die Oliven selbst und auch die Steine, alles zerquetscht. Und dann nimmt man von Hand diese zerquetschten Oliven heraus und bringt sie unter in eine Reihe solcher weicher Körbe. Weiche Körbe, die man so zusammenschieben kann in sich. Die sind da gefüllt über eine Öffnung. Und jetzt gibt es eine Ölpresse B. Vorhin haben wir die Ölpresse A gesehen mit dem Mühlstein zerquetschen. Aber jetzt hier haben wir die Oliven drin, über dem Loch. in den Säcken und darüber ein Balken, an dem man Gewichte, Steingewichte anhängen konnte. Und jetzt war das so in biblischer Zeit, man nahm 3 Pressungen vor. Übrigens, diese Ölpresse, die habe ich fotografiert in Hazor, in einem typischen Vierraumhaus. In der Archäologie, wenn man Häuser findet mit 4 Räumen, ist das schon mal ein Hinweis, da wohnten keine Kanaaniter mehr, sondern hier sind wir bereits in der israelitischen Zeit. Die 4-Raumhäuser sind ganz typisch für die Israeliten. Also das ist ein 4-Raumhaus aus der Zeit der Könige. Und im Vorhof oder Innenhof des Hauses hat man Überreste von dieser Ölpresse gefunden. Das Holz haben wir natürlich ergänzt. Erste Pressung bringt das beste Öl. Und zwar das, was wir bezeichnen als Virgin Oil, wörtlich jungfräuliches Öl. Das ist das edelste Öl, das beste Öl. Und das war zu biblischen Zeiten natürlich besonders geeignet für den Tempel, für die Menorah zum Beispiel, für den 7-armigen Leuchter, nach 2. Mose 25, und auch für das Speisopfer, Mehl gemengt mit Olivenöl, zum Beispiel 3. Mose 2. Und dann eine zweite Pressung. Das Öl ist immer noch gut. Das war immer noch geeignet für Speise. Die erste Pressung natürlich auch. Aber der vornehmste Gebrauch war eben für den Tempel. Zweite Pressung, immer noch geeignet für Speisen. Und dann auch für Medizin. Übrigens, in der alten Medizin war Olivenöl und Wein die wichtigsten Elemente. Darum im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, Lukas 10, der Samariter verwendet zur Wundbehandlung Wein zur Desinfektion und Olivenöl zum Aufweichen der Wunde und Behandlung der Wunde. Übrigens in Jakobus 5, wenn es heißt, ist jemand krank, er rufe die Ältesten. Sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben. Es gibt 2 Wörter für Salben mit Öl. Die rituelle Salbung, wenn man zum Beispiel einen König, einen Priester, einen Propheten salbte. Und es gibt dann auch das Wort speziell für die medizinische Salbung. Man darf einmal raten, welches Wort verwendet wird in Jakobus 5. Also ich sage typisch, ja, nicht absolut, aber typisch. Und das typische Wort ist eben nicht das für rituelle Salbung, sondern für die medizinische Salbung. Also dieser Vers weist darauf hin, Gebet plus Medizin. Ja, und dann auch Kosmetik, eben Öl, Gesicht, Behandlung der Haut. Wird auch in Psalm 104 so gesagt, dass Gott das Öl gegeben habe, damit es das Gesicht des Menschen glänzend mache. Und dann die dritte Pressung, die schauen wir uns gleich nach der Pause genauer an.